Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Inmitten von Berlin liegt die Almstadtstraße. Und wer sich dort befindet heute, der wird nur weniger Hinweise darauf finden, was die Straße einmal für eine Bedeutung hat. Nämlich zu einer Zeit, als sie nicht Almstadtstraße hieß, sondern Grenadierstraße. Da siedelten sich vor allem seit den 1880er Jahren viele Jüdinnen und Juden an aus Osteuropa. Warum? Weil ihre Existenz im russischen Zarenreich bedroht war. Und da entstand in eben dieser Berliner Grenadierstraße eine florierende jüdische Community. Die hat dann nach dem Ersten Weltkrieg auch nochmal deutlich stärkeren Zulauf bekommen. Aber, um es jetzt mal mit den Worten von Michael Wolfsohn, dem Historiker, zu sagen, jüdische Existenz war und vielleicht ist immer eine Existenz auf Widerruf. Und vor fast genau 100 Jahren, am 5. November 1923, da kam es zu einem Pogrom gegen jüdisches Leben dort. Carsten Krampitz erzählt die Geschichte der Berliner Grenadierstraße.
Im November 1923 kam es in ganz Deutschland zu Hungerprotesten, zu Überfällen auf Bäckereien und Lebensmittelgeschäfte. Doch nur in Berlin hatten die Proteste einen antisemitischen Charakter, vor allem im Scheunenviertel, das seinen Namen aus dem 17. Jahrhundert hat, als die Bürger, die vor der Stadt noch Äcker besaßen, hier ihre Scheunen hatten. Die einst so berühmte Grenadierstraße hieß damals noch Verlorene Straße, weil sie aus Berlin herausführte ins Nichts. Mit Beginn der Weimarer Republik hatte sich diese verlorene Straße verwandelt. Für wenige Jahre war hier ein jiddischer Mikrokosmos entstanden.
Ihre Hauptblüte hat es tatsächlich Anfang der 20er Jahre. Angefangen hat es aber auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Um die Jahrhundertwende sind da die ersten polnischen, russischen Juden hingezogen.
Die Historikerin Anne-Christine Sass hat in Berlin über ostjüdische Migranten geforscht. Vor allem in der Grenadierstraße. Nach einem in der NS-Zeit ermordeten Widerstandskämpfer heißt sie heute Almstadtstraße.
Das waren oft Arbeiter, die für Zigarettenfabriken gearbeitet haben. Und das heißt, da hat sich schon so eine kleine Community gebildet. Es wurden schon bestimmte Betstuben etabliert. Das heißt, man hatte da schon eine gewisse Infrastruktur. Und als dann nach dem Ersten Weltkrieg und auch mit dem Ersten Weltkrieg eine Reihe jüdischer Migranten kommen, dann finden die da so einen ersten Zufluchtsorten, ersten Ankerpunkt.
Viele kleine Betstuben entstehen, auch Talmudschulen und jüdische Buchhandlungen. Für die zumeist aus dem osteuropäischen Galizien zugezogenen Jüdinnen und Juden wird die Grenadierstraße zum spirituellen Zentrum.
Und so etabliert sich das Ganze. Und dadurch, dass eben dieser Einzugsradius auch größer wird, entwickeln sich eben ganz viele neue kleine Vereine. Es gibt landsmannschaftliche Verbindungen, also aus der einen Region, die Tanoa-Juden haben ihre eigene Betstube, die anderen aus Reschow treffen sich an einem anderen Ort. Und da die Leute so einen ganz begrenzten Raum nur zum Leben haben, spielt sich eben ein großer Teil des Alltagslebens auf der Straße ab. Und das macht eben so diesen Eindruck eines ostjüdischen Ghettos, in Anführungszeichen gesetzt, aus.
Die 1981 verstorbene Bühnenschauspielerin Mischket Liebermann wuchs in der Grenadierstraße auf, in einer orthodox-jüdischen Familie. In ihren Memoiren erinnert auch sie sich an ein Ghetto. Ein freiwilliges, lange vor Hitler.
Das Berliner Ghetto umgaben keine Mauern. Und doch war es eine abgeschlossene Welt. Es hatte seine eigenen Gesetze, seine Sitten und Gebräuche. Die orthodoxen Juden wachten darüber, dass sie streng eingehalten wurden. Es gab eine eigene Versorgung. Alles musste ja koscher sein. Die enge Grenadierstraße war voller kleiner Läden. Fleischwaren, Kolonialwaren, Grünkram, zwei Bäckereien. Na, und die Fischhandlung. Die durfte auf keinen Fall fehlen. Denn was ist ein Schabbat ohne gefehlten Fisch? Eigene Handwerker, Schuster, Schneider, Trödler, Hausierer waren da. Und eine koschere Gaststätte mit einer vorzüglichen Küche. Doch im Mittelpunkt standen die zwei Bethäuser mit ihren beiden Rabbinern, den Vorbetern und den Schlattenschammes, den Synagogendienern.
Auf Fotos jener Zeit prägen jüdische Männer das Bild des Scheunenviertels. Männer mit langen Bärten und Schläfenlocken. Die Rabbiner unter ihnen sind standesgemäß in seidene Kaftane gekleidet. Auch tragen sie breite polnische Hüte aus Satin, wie es der Rabbiner Fischel Schneerson in seinem 1935 erschienenen Roman von jiddischem Leben in Deutschland beschreibt.
Von den Deutschen, insbesondere von den deutschen Juden, wurde die ganze Gegend, bloß das ostjüdische Viertel, oder auch nur die Grenadierstraße genannt. Das wurde in einem solchen Tonfall gesagt, als ob die Menschen, die dort leben, von einem anderen Stern kämen. Für die eleganten, wohlhabenden deutschen Juden aus dem Westen Berlins hat die Grenadierstraße nämlich einen doppelten Klang. Auf der einen Seite klingt sie abstoßend langbärtig und nach langem Kaftanen, riecht faulig, ist vorzeitlich und altmodisch, verarmt, voller Schnorrer und Einwanderer. Auf der anderen Seite tönt sie aber so verlockend und anziehend nach traditioneller Verwurzelung, flammenden Fanatismus, schon geradezu legendärer Gläubigkeit, duldsam ertragenen Leiden, so unfassbar und überflutend.
Ja, also was ich tatsächlich besonders finde an diesem Roman Grenadierstraße ist, dass es die Perspektive umkehrt, die wir sonst immer haben, dass eben deutsche Juden, assimilierte, akkulturierte Juden auf die osteuropäischen Juden schauen und versuchen, authentisches Judentum zu finden, zu sehen.
So manche der gutbürgerlichen assimilierten Juden gaben den Ostjuden in ihrer angeblichen Rückständigkeit eine Mitschuld am wachsenden Antisemitismus, von dem man immer noch hoffte, es wäre nur eine Zeiterscheinung. Am 5. November 1923 aber schlägt der Hass gegen die Juden in physische Gewalt um. Seit den Vormittagsstunden zieht ein antisemitischer Mob durch die Straßen des Scheunenviertels. Als orthodoxe Juden erkennbare Männer werden verprügelt. Wohnungen und Geschäfte jüdischer Menschen werden geplündert. Aber es gibt auch jüdischen Widerstand. Die völkische Zeitung Der Tag zeigte sich entsetzt.
Bei dem Überfall auf einen Schlächterladen kam es zu einem schweren Kampf des jüdischen Schlächters mit den Eindringenden. Er ergriff in der Abwehr sein großes Beil, warf sich der anstürmenden Menge entgegen und hieb blind auf diese ein. Dadurch wurde ein Mann schwer und mehrere leicht verletzt.
Vom Scheunenviertelpogrom im November 1923 konnte später nur berichten, wer bei Zeiten aus Deutschland emigriert war oder den Holocaust in Europa überlebte. Wobei die Erinnerung an den Schrecken der Shoah, an die Ermordung von über 6 Millionen Juden, die Erinnerung an die Jahre vor Hitler überlagerte. 10 Jahre später, am 4. April 1933, kommt es erneut zu Plünderungen im Scheunenviertel. Diesmal sind sie staatlich organisiert. Der Rundfunk berichtete davon.
Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz- und Grenadierstraße und in der Schändelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet.
Eine Aktion, die das Ende einleitet für das jüdisch-orthodoxe Leben im Scheunenviertel. Von den jüdischen Läden, Talmud, Schulen und Bethäusern bleibt in der NS-Zeit nichts übrig. Viele ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner werden deportiert und ermordet. Aus der ehemals verlorenen Straße war die Straße der Verlorenen geworden.
Über das Pogrom im Berliner Scheunenviertel vor fast genau 100 Jahren. Carsten Krampitz hat uns die Geschichte erzählt. Und wenn Sie noch intensiver in diese Geschichte einsteigen wollen, am kommenden Dienstag gibt es dazu auch ein ausführliches Feature hier im Deutschlandfunk. Wie gesagt, kommender Dienstag, 19:15 Uhr hier bei uns im Programm.